Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in dieser Woche ging der NSU-Prozess in München weiter. Der war ja jetzt eine Weile unterbrochen, weil ja verschiedene Verteidigungen, nämlich die von Wohlleben und von Bert Schäpe, und da hatten sich dann auch noch die Verteidigung von André Emminger angeschlossen, die haben ja Befangenheitsanträge entweder gegen den ganzen Senat oder gegen einzelne RichterInnen gestellt. Das war dann unterschiedlich in den jeweiligen Anträgen. Und da war eben jetzt ungefähr 3 Wochen unterbrochen. Zwischenzeitlich hatte sich Beate Zschäpe nochmal aus dem Gefängnis gemeldet und gesagt, ja, die 2, 3 Anträge, die von ihren AltverteidigerInnen sozusagen gestellt wurden, die wären ja gar nicht in ihrem Namen und allgemein sollten jetzt nur noch die Anträge von Borchert und Grasel beachtet werden. Die mussten dann also zurückgezogen werden. Dann haben die AltverteidigerInnen von Beate Zschäpe, also Sturm, Stall und Heer, wieder Entpflichtungsanträge gestellt, dass sie also nicht mehr Beate Zschäpe verteidigen wollen. Alles Dinge, die wir schon gesehen haben im NSU-Prozess, die jetzt aber offensichtlich wieder auftauchen. Dann etwas Neues in dieser Woche, nämlich die neue Verteidigung sozusagen von Beate Zschäpe und die aktuelle Borchert und Grasel sind jetzt mit einem Antrag angekommen, der sich auf den neuen psychiatrischen Gutachter bezieht, der ja schon länger angekündigt wurde, dass also jemand anders nochmal mit Beate Zschäpe spricht, und der habe wohl ein Gutachten erstellt, in dem steht, dass Beate Zschäpe schuldunfähig sei, weil sie eine Art Abhängigkeitsstörung gehabt habe, während sie mit den Ubis im Untergrund war, dass sie also zwar vielleicht jetzt selbstbewusst sei, aber damals eben nicht. Und dieser Gutachter ist jetzt tatsächlich geladen, nämlich am 6. April soll dieser Psychiater Joachim Bauer eben vielleicht kein Gutachten abgeben, aber eben vernommen werden im Prozess. Und das ging also diese Woche sehr viel durch die Medien, die angebliche Schuldunfähigkeit von Beate Zschäpe. Da werden wir aber sehen, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Ja, für diese Woche in der Sendung. Wir dokumentieren ein Gespräch mit Heike Kläffner. Die hat nämlich ein neues Buch herausgegeben, das heißt Unter Sachsen. Da wird von verschiedenen Autoren, Autorinnen, werden die sächsischen Zustände, die rassistische Mobilisierung unter die Lupe genommen. Und mit ihr haben sich unterhalten Radio Blau. Und dieses Interview dokumentieren wir heute.
Es ist Leipziger Buchmesse und passend dazu werden wir uns heute einem Buch widmen, das jüngst herausgekommene oder herausgegebene, veröffentlichte Buch Unter Sachsen zwischen Wut und Willkommen, erschienen im Christoph Links Verlag, und wir sprechen mit einer der Herausgeberinnen, Heike Kläffner. Hallo Heike.
Hallo.
Als Einstiegsfrage würde ich erstmal fragen, es sind ja 2 Berliner, die dieses Buch herausgeben, du und Matthias Meissner, der für den Tagesspiegel arbeitet. Was bewegt 2 in Berlin lebende Menschen, so auf Sachsen zu gucken?
Also für mich war eigentlich der Ausgangspunkt zu sagen, ich muss wirklich ein Buch über Sachsen machen, dass ich 2015 während des rassistischen Pogroms in Heidenau war und danach anschließend eine ausführliche Recherche- und Reportagereise für das Amnesty-Journal durch sächsische Flüchtlingsheime gemacht habe. Und das, was ich da gesehen habe und vor allen Dingen auch, was ich in Heidenau gesehen habe, dieses Gefühl, in Hoyerswerda 1991 zu stehen, mit dem Unterschied, dass durch die Intervention von antifaschistischen und antirassistischen Gruppen tatsächlich die Dynamik unterbrochen wurde, weil typisch sächsisch, würde ich sagen, dann so viel Polizei vor Ort war, dass die Nazis nichts mehr machen konnten. Ja. Das hat mich dann bewogen zu sagen, okay, wir müssen einfach nochmal genauer schauen, wie sich diese Mischung aus 25 Jahre Kontinuität extrem rechter Parallelwelten beziehungsweise extrem rechter Welten mitten in den kommunalen und regionalen Gesellschaften auswirkt, wie sich das zuspitzt durch Pegida, durch AfD, durch diese Vermassung von Kameradschaftsstrukturen. Und wir müssen gucken, gibt es dagegen eigentlich einen Widerstand, der manchmal auch erfolgreich ist.
Vielleicht für die Leute, die das Buch nicht vorliegen haben, ganz interessant, wie seid ihr dann rangegangen? Wie ist es im Prinzip so geworden, wie es jetzt ist? Also wie habt ihr die Autorinnen ausgewählt und welche Themen lagen euch am Herzen?
Na, wir haben überlegt, man kann ja so ein Buch eigentlich nicht machen, ohne auch nochmal die sächsische Politgeschichte anzugucken. Also sprich, es gibt einen Schwerpunkt, der die Geschichte der sächsischen CDU beleuchtet und eben auch deren Verantwortung als ein Vierteljahrhundert quasi alleinregierende Partei für die sächsischen Verhältnisse. Und dann gibt es einen Schwerpunkt der Vor-Ort-Reportagen, wo vor allen Dingen sächsische Journalistinnen und Journalisten in Regionen wie dem Erzgebirge, wie Clausnitz, wie Freital, wie Kolditz vor Ort gegangen sind und aufgeschrieben haben, wie rassistische Mobilisierung funktionieren, wie Leute, die sich dagegen wehren, angegriffen und vertrieben werden. Und dann gibt es einen Schwerpunkt, der eben Projekte wie die Opferberatung der regionalen Arbeitsstelle in Sachsen beleuchtet oder Straßengezwitscher als ein Projekt, das neu entstanden ist, ja. Im Sommer des Willkommens quasi, beziehungsweise als Gegenöffentlichkeit zu diesen ganzen rassistischen Mobilisierungen. Und wir haben eine große Bandbreite von Autorinnen und Autoren gebeten, ihren Blick auf Sachsen aufzuschreiben, die sogenannten Zwischenrufe, wie wir sie genannt haben. Und große Bandbreite meint wirklich große Bandbreite. Also vom ehemaligen sächsischen CDU-Innenminister Heinz Eggert bis oder über, sagen wir mal, Werner Schulz, ja, Gründungsmitglied von Bündnis 90, die Grünen, alte DDR-Opposition, über ganz normale Kommunalpolitikerin, also ein CDU Bürgermeister aus dem Erzgebirge und was uns wirklich wichtig war, eben die Stimmen von Rassismus betroffenen Bloggern und Bloggerinnen wie Ali Schwarzer, wie Nile und andere. Und das war und ist uns besonders wichtig, weil wir mit dem Buch deutlich machen wollen, dass deren Stimmen, deren Perspektiven auf Sachsen in die sächsischen Verhältnisse unbedingt mit reingehören und zwar als gleichberechtigte Stimmen neben vielen anderen. Und das ist ja, wenn man sich den Mainstream in Sachsen anguckt, genau nicht der Fall.
Ihr fragt mit dem Buch ja Fragen, die uns hier in Sachsen auch umtreiben. Es ist irgendwie schön geschrieben in dem Vorwort, dass quasi so eine Art Rechtsruck oder so ein Anstieg von Rassismus und Gewalttaten, rechten Gewalttaten, ein bundesweites Phänomen ist, aber in Sachsen ist so wie unter einem Brennglas erscheint. Und ihr macht ja so eine Spurensuche nach den Ursachen. Kannst du skizzieren, ob ihr quasi wirklich Antworten gefunden habt? Du hast ja jetzt schon einiges so angeteasert, CDU-Dominanz und so weiter, aber hat sich der Blick sozusagen im Werden des Buches nochmal geschärft?
Naja, also ich würde sagen, das Buch ist ja so eine Art Zwischenbilanz, ja. Zwei Jahre nach dem Beginn der rassistischen Mobilisierung oder wenn man jetzt Schneeberg und die sogenannten Lichtelläufe als Ausgangspunkt nimmt, dann eigentlich eher drei Jahre, ja, also dreieinhalb. Es ist eine Zwischenbilanz davon, was es für gesellschaftliche Zerstörungen und Verwerfungen hinterlassen hat, was Rassismus an Verletzten, an Opfern kostet. Und es ist aber auch ein Buch gegen die Gewöhnung an diese Normalität von mindestens einer rechten oder rassistisch motivierten Gewalttat in Sachsen täglich. Und was diese Ursachenforschung anbetrifft, ja, da würde ich sagen, gab es ein paar Punkte, die wir, bevor wir das Buch angefangen haben, nicht mitbedacht haben, ja. Und das eine, und dafür steht ja auch der Prozess in Freital, ist wirklich nochmal festzustellen, dass dieses Aufbauprojekt von Neonazis ab 1990 sich auf Sachsen zu konzentrieren, erst mit der Wikingerjugend und mit lauter inzwischen verbotenen Organisationen und dann mit der MPD, dass das wirklich dörfliche und kommunale Gesellschaft verändert hat, ja. Und Freital zeigt es exemplarisch, die Aussagen des einzigen Angeklagten, der bisher Angaben gemacht hat, der eben sagt, ja, der MPD-Stadtrat war Teil der konspirativ militanten Gruppe, der hat die Adressen besorgt von späteren Anschlagszielen und der hat eben auch zu dieser Radikalisierung mit beigetragen. Und es war immer für uns klar, dass egal wie das Verbotsverfahren ausgehen würde, egal wie viele Kollegen und Kolleginnen die NPD totschreiben würden, dass wir sagen würden, die NPD-Präsenz vor Ort hat Sachsen mitverändert. Und dass es nie eine klare Abgrenzung in den Kommunen gegen diese Präsenz gegeben hat. Das, ich würde sagen, obwohl ich das theoretisch wusste und das in Pirna in der zur Jahrtausendwende auch gesehen hatte und auch beschrieben habe, finde ich wirklich eins von den Befunden das andere. Und das ist, glaube ich, eher auf so einer, anthropologischen Ebene, hört sich jetzt so blöd an, ja, aber in dem Zwischenruf von Werner Schulz beschreibt er quasi dieses Gefühl zu DDR-Zeiten als Sachse in der DDR-Gesellschaft als belächelt, verlächelt zu werden, ja. Und das hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm, ja. Das ist sozusagen diese Sachsen-Identität, ja, dass die schon zu DDR-Zeiten auch so als Wagenburg-Identität geformt wurde. Wichtig war uns noch ein weiterer Aspekt, nämlich die Frage, wie verhalten sich eigentlich Polizei und Staatsanwaltschaften in Sachsen angesichts von eben schwersten politisch rechts- und rassistisch motivierten Gewalttaten. Und wir haben dazu einen langjährigen Professor der Sächsischen Polizeihochschule befragt, weil wir eben auch jemanden wollten, der die Polizei von innen kennt. Und dessen Befunde dessen Befunde kann ich echt nur allen ans Herz legen, nochmal genau nachzulesen. Der sagt nämlich, wir haben jetzt schon ein riesiges Problem in der sächsischen Polizei, weil diese ganzen Polizeischülerinnen und Schüler alle aus dem Bildungssystem kommen, wo Rechtssein quasi normal ist, Normalität ist so. Und diese Polizeischülerinnen und Polizeischüler kommen in eine Hochschulsituation, wo ihnen wenig bis gar keine interkulturelle Kompetenz vermittelt wird, wo dieses Gefühl, dass politisch Rechtssein ganz normal ist, viel zu wenig herausgefordert wird. Also sie werden viel zu wenig mit was anderem konfrontiert. Und er sagt, das ist einfach, das muss sich ändern. Und er sagt auch, die Region Freital oder der Umgang mit den durch die Staatsanwaltschaften eben mit schweren rechten Gewalttaten, die Verfahren ewig liegen zu lassen, die nicht zur Anklage zu bringen, Verfahren einzustellen, die ganz offensichtlich nicht eingestellt werden dürften, dass das dass Polizeibeamte, die eben diese Verfahren oder die Ermittlungen geführt haben, ja, und oft ja auch erfolgreich führen, völlig demotiviert. Und das wiederum stärkt die Täter und entmutigt die Betroffenen, die dann halt gar keine Anzeigen mehr stellen oder überhaupt oft ja auch zu Recht den Eindruck haben, dass sie staatlicherseits nicht geschützt werden.
Ich würde jetzt schon so ein bisschen in die Richtung gehen, wie auf das Buch reagiert wird, weil da trägt sich ja so vielleicht ein bisschen weiter, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Ne? Es gibt die Geschichte, die hier auch in den Medien kommuniziert wurde, dass ihr in der Landesvertretung Sachsen in Berlin eine Lesung machen wolltet und das irgendwie nicht möglich war. Also gibt es Reaktionen, auch aus Sachsen vor allem?
Ja, und zwar wirklich so unterschiedlich wie Sachsen gerade gestrickt ist oder die sächsische Gesellschaft gerade und Öffentlichkeit und politische Öffentlichkeit gerade verfasst ist, so sind auch die Reaktionen. Ja. Überraschenderweise haben wir in den sächsischen Zeitungen und Medien wirklich durchweg positive Kritiken bekommen. Da würde ich sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen der sächsischen Medien das in dem Buch sehen, weshalb wir es auch geschrieben haben, nämlich die Chance, nach 2,5 Jahren zu sagen, ja, wir müssen uns damit beschäftigen, welche Auswirkungen 2,5 Jahre Dauer rassistische Mobilisierung eigentlich haben, ja. Und wo es aber eben auch Menschen gibt, die ja oft in diesen kleinen Städten mit dem Rücken zur Wand eben solidarisch mit Geflüchteten sind und wirklich oft sehr alleine eben demokratische Werte verteidigen. Ja. Dann gibt es Reaktionen von ganz normalen Leserinnen und Lesern, die sagen, ja, ihr beschreibt unsere Realität. Und dann gibt es die Reaktion der sächsischen CDU, die offensichtlich findet, dass dieses Buch ein weiterer Nestbeschmutzer unter vielen ist. Ja. Und jetzt hatten der Verlag zu den Veranstaltungen eben nicht nur die sächsische Landesvertretung in Berlin angefragt, sondern auch CDU-Politiker eingeladen, ja, weil es ja auch klar ist, nur im also in der Auseinandersetzung kann vielleicht überhaupt noch mal sowas wie ein Prozess von wenigstens Zuhören entstehen. So. Aber selbst darauf legt man da keinen Wert. Das, finde ich, sagt sehr viel über die Wagenburg-Mentalität der sächsischen CDU.
Wir haben vor einer Weile mal zum selben Thema mit David Begrich gesprochen. Der hat sowas gesagt wie, er wäre dagegen, jetzt so eine Art Ethnologie der Sachsen irgendwie aufzumachen. Du hast schon so ein bisschen auch diese Ursachenproblematik angedeutet, die im Buch besprochen wird. Dann kommt man aber so ein bisschen auf die Frage, was gäbe es zu tun, wenn... Also das interessiert uns natürlich auch immer besonders, welche Perspektiven da Leute, die von draußen drauf gucken haben. Ergibt sich da irgendwas aus dem Buch oder hast du eine persönliche Perspektive darauf?
Also nur um das nochmal deutlich zu machen, ja, dieses Buch ist ja keine ethnologische Beforschung der Sachsen oder Sächsinnen so, sondern wir sagen ganz klar, in Sachsen zeigt sich halt wirklich wie unterm Brennglas eine gesellschaftliche Entwicklung, die es andernorts auch gibt. Und natürlich, und das vergisst man ja leicht, gibt es ländliche Regionen in Bayern, in Nordhessen, in Niedersachsen oder auch in Schleswig-Holstein, wo Menschen, die sich als links oder antifaschistisch oder mit Flüchtlingen solidarisch zeigen, auch angegriffen werden und wo Geflüchtete genauso angegriffen werden. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, dass mit Pegida und mit der AfD, die in den Sächsischen Landtag nun mal als erstes von allen Landtagen eingezogen ist, hier einer rassistischen Bewegung, hier eine rassistische Bewegung ihren Ursprung genommen hat und eben immer noch öffentliche Räume besetzt, ohne dass sie ihnen effektiv streitig gemacht werden können. Und mein persönlicher Punkt, das was ist zu tun, auch das ist tatsächlich ein Ergebnis letztendlich dieser Buchproduktion, war, dass ich mich auch nochmal intensiv mit den Autoren und Autorinnen unserer Leipzig-Beiträge auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, zum einen dekonstruieren wir diesen Mythos Leipzig als die antifaschistisches, als das antifaschistische Bollwerk. So. Zum anderen finde ich es wirklich wichtig zu sagen, ja, das und darauf eben auch ein Augenmerk zu legen, dass der Alltagsrassismus gerade in den großen Städten das Leben von sehr vielen Menschen sehr einschränkt und zur Hölle macht. Und das ist was, was was ja jetzt keineswegs nur auf Sachsen bezogen was ist, wo wir uns alle viel mehr zu verhalten müssen und wir die Betroffenen nicht alleine lassen dürfen.
Bleibt nur die Frage nach dem Wir.
Naja, das Wir, ich würde das Wir nicht als was Abgegrenztes sehen, sondern Wir heißt tatsächlich alle, die Zeugen oder Zeuginnen von alltagsrassistischen Beleidigungen, Angriffen, Äußerungen oder auch strukturellem Rassismus werden, haben natürlich sind in der Verantwortung einzugreifen. Und wie sie das tun, das bleibt jedem Einzelnen und jeder Einzelnen überlassen. Und eins ist ja auch klar, die Zivilcourage in solchen Situationen oder eigentlich das selbstverständliche menschliche Handeln, die selbstverständliche Menschlichkeit, das ist keine Frage von, wo man sich selber politisch verortet, so, weil es eben auch eine Frage von, was davon ist, was ist dein Menschenbild, ja. Und wo siehst du dich und wie siehst du andere? Und da würde ich sagen, gibt es genauso auch, ich habe auch schon sehr rassistische Punks kennengelernt, ja, oder sehr, freundlich ausgrenzende, organisierte Linke, die auch ausgrenzend rassistisch sind. So, das ist, glaube ich, wirklich eine Frage von, was ist das Menschenbild, mit dem jede oder jeder Einzelne in so einer Situation eben entweder für gleiche Rechte eintritt und alle Menschen gleich behandelt oder eben nicht. Und das ist die Herausforderung für jeden und jede von uns. Und ich finde tatsächlich, und das lässt sich ja auch sehen, ja, das ist wirklich eine Frage von von dem Menschenbild ist, aber auch von der gesellschaftlichen Vorstellung, dass alle, die hier leben, eben auch gleiche Rechte haben sollen und auch das gleiche Recht auf Schutz und staatlichen Schutz haben sollen. Wenn man sich die Bandbreite von Unterstützerinnen und Unterstützern für Geflüchtete auch in Sachsen anschaut, dann sieht man das einfach, ja. Die Bandbreite ist riesig und auch dafür haben wir dieses Buch geschrieben, ja, um diejenigen, die sich ja oft dann vor Ort doch recht alleine fühlen, zu unterstützen und zu sagen, nee, ihr seid nicht alleine, ja. Und die Hoffnung wäre, dass es irgendwann auch nochmal eine Bewegung gibt, die diesen Menschen, die sich für eine solidarische, gerechte Welt engagieren, ja, vor Ort, unter schwierigen Bedingungen, wirklich Ausdruck verleiht.
Ja, und das war's in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.